Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, beim Joggen auf der Bahntrasse kam ich an einem Verkehrsschild vorbei, so ein blaues Schild mit weißem Pfeil darauf, so ein Richtungspfeil, der bei der Bahntrasse den Weg zeigt. Da steht auf diesem weißen Grund, auf diesem weißen Pfeil, so mit Edding hineingeschrieben, Gott macht dich fertig. Boah, Gott macht dich fertig. Das hört sich für mich so an, als wäre das nicht einfach nur so dahingeschmiert. Da geht es jemandem, so hört es sich für mich an, um etwas. Wahrscheinlich ist jemand nicht nur sauer auf Gott, sondern tief deprimiert, zornig. Und er muss das anderen mitteilen. Gott macht dich fertig. Wahrscheinlich ist dieser Mensch selber auch am Boden, weil ihm da, ich vermute es nur, etwas zugestoßen ist. Vielleicht schicksalhaft von oben, so empfindet er eine Krankheit, Verlust der Kontrolle, der Sicherheit, der Wohnung, Gewalterfahrungen. Gott macht dich fertig. Ich könnte mir vorstellen, dass mancher so über Gott denkt. Natürlich ist er vielen egal. Auf der anderen Seite, ist dieser Gott wirklich gut? Hat er etwas Gutes mit mir vor? Der heutige Predigttext hat eine ganz andere Botschaft. Und die möchte ich dagegen halten, gegen diese Sorgen, die sich Menschen machen, diese Fragen, was hat Gott mit meinem Leben vor? Der heutige Predigttext sagt uns, Gott richtet dich auf. Er macht dich nicht fertig. Du musst nicht am Boden liegen bleiben, wenn du am Boden liegst. Wir hören aus der Apostelgeschichte Kapitel 3. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde, das ist so 15 Uhr etwa, zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt. Von Mutterleib an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, und er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher, und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Die junge Jerusalemer Gemeinde war nach der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag explosionsartig gewachsen. Menschen fassten Vertrauen, dass diese Geschichte dieses Jesus von Nazareth wirklich Hand und Fuß hat. Die erste Gemeinde, überzeugt durch Predigten von Petrus, aber vielleicht noch viel mehr, so stelle ich mir vor, wie es beschrieben ist, noch viel mehr angesprochen und vielleicht auch im Wachstum begriffen durch diese herzliche Gemeinschaft, die in den Häusern erfahrbar war. Die erste Gemeinde wird charakterisiert als so eine Lebensgemeinschaft, Lebensfamilie. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Teilen also, im Anteil geben, Anteil nehmen, im Brotbrechen und im Gebet. Beständig im Gebet, das ist der Auftakt unseres heutigen Predigttextes. Petrus und Johannes kennen nicht nur die Gebetsgemeinschaften in den Häusern, sie werden auch berichtet, wie sie die Psalmen da reflektieren und überlegen, was hat das für uns zu sagen, und fangen gemeinsam an zu beten. Sie pflegen auch daneben weiter die Gebetszeiten im Tempel. Sie beten auch dort. So stelle ich es mir vor, die Psalmen, die dann gelesen sind vom Priester, vielleicht auch von den Anwesenden, das Schema Israel. So auch an diesem Nachmittag. Petrus und Johannes sind nicht die einzigen. Viele andere nutzen diese Auszeit mitten am Tag, 15 Uhr. Und das ist genau auch die Zeit, wo man diesen gelähmten, ich will mal sagen Bruder, Onkel oder es ist der Sohn, von Angehörigen getragen vor dieses schönste Tor vielleicht, das schöne Tor genannt, des Tempels ablegt, damit er dort bettelt. Lukas hebt hervor, dass dieser Bettler da nicht nur ganz passiv sitzt, sondern selber aktiv wird. Und als er Petrus und Johannes sieht, eben als sie durch dieses Tor hindurchgehen wollen, spricht er sie an und bittet sie ganz konkret, ihm etwas zu geben. Ich glaube, wir alle kennen solche Situationen in der Fußgängerzone hier in Iserlohn, sicher auch hier vor der obersten Stadtkirche, manchmal auf dem Kirchhof nach einem Gottesdienst, nicht so häufig, aber es passiert schon mal auch nach einem Konzert, aber viel häufiger eben auch in der Fußgängerzone. Manchen sitzen einfach stumm da, sie knien in Demutsgebärde, als sei das ein religiöser Akt, als müsse man sich vor den Gebenden so klein machen. Andere kommen keck mit einem Papp-Kaffeebecher auf einen zu und setzen einem die Pistole auf die Brust. Hast du mal einen Euro? So hat jeder Bettler seine eigene Strategie. Sichtbares Leid, sicher vieles ist auch nicht erkennbar für uns. Zerrissene Kleidung, vielleicht sogar auch noch ein Kind im Arm. Wer will da sein Portemonnaie verschließen? Es ist nicht möglich, da schwer zu entscheiden, was da wirklich im Hintergrund ist. Ob jemand Hunger hat, da kann man jemanden ja auch ansprechen und vielleicht wirklich konkret helfen und ein Brot geben. Wir wissen nicht, ob das erbettelte Geld vielleicht in Alkohol umgesetzt wird oder sogar an Hintermänner weitergegeben werden muss. Skeptisch bin ich immer bei solchen Geschichten, die uns oft erzählt werden, uns Pfarrern, von dem fehlenden Geld für eine Bahnfahrt zur kranken Mutter in Dortmund. Dem Bettler an der schönen Pforte hat man sein Leid angesehen. Man kannte ihn, man wusste, wer er ist und hat tatsächlich ihn unterstützt. Man sah es als Pflicht des Glaubens, mit Bedürftigen zu teilen. Und ich denke, das ist diese Koinonia auch, von der man auch von der ersten Gemeinde wusste, dass sie teilen miteinander. Und vielleicht hat er darum auch bewusst Petrus und Johannes angesprochen, die ja auch bekannt waren. Zur Zeit der ersten Christen gab es keine Sozialsysteme, keine Caritasche, keine Brotzeit hier im Lichtblick. Da brauchten die Bettler wirklich Almosen, um über die Runden zu kommen. Der Bettler scheut sich nicht zu betteln. Und er spricht Menschen an auf ihre Verantwortung. Menschen wollen persönlich angesprochen werden. Wenn sie wissen, wofür sie geben, sind sie auch bereit, es zu tun. Lukas schreibt, Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und dann sagt er diesen sicher enttäuschenden Satz, Silber und Gold habe ich nicht. Silber und Gold haben sie wirklich nicht. Hier ist wirklich eine arme Kirche unterwegs, die allerdings auch von den Gaben derer lebt, die das einbringen, was sie an Finanzen haben, die das miteinander teilen. Eine Kirche, die sich noch nicht etabliert hat, eine, die noch nicht über Gebäude verfügt, über kein Einkommen, noch nicht über Angestellte. Wie oft werden wir heute angefragt von Menschen, die finanzielle Unterstützung brauchen? Und es passiert immer wieder, Menschen rufen an, suchen um Unterstützung, vor allem eben mit Geld. Wir schauen in den letzten Jahren genauer hin, weil wir nicht mehr so viel zu verteilen haben. Im Grunde denke ich manchmal, dass die Menschen mit den Sozialsystemen, die wir heute haben, auskommen müssten und es lernen, damit zurechtzukommen. Doch gibt es immer wieder Ausnahmefälle. Und so ist es so, dass wir heute, zumindest ich als Pfarrer, Menschen heute häufiger abweise und sage, Silber und Gold habe ich nicht. Meine Mittel sind begrenzt, was wir als Presbyterium, als GA, als chefzuhörender Ausschuss da im Einzelnen tun können, manchmal auch eben anonym, das ist begrenzt. Ist das, dass wir über weniger Geld verfügen, vielleicht auch eine Chance? Sind wir als Kirche vielleicht wieder auf einem Weg zu unseren armen Wurzeln? Es würde uns vielleicht glaubwürdiger machen, wenn wir etwas von diesem Spirit von Franziskus hätten, wenn wir wirklich auf der Augenhöhe mit unseren Bedürftigen sind und selber auch als uns als Bedürftige zeigen und es deutlich machen, dass wir nicht Krösus sind als Kirche. Petrus und Johannes werfen also keine Münze in den Hut dieses gelähmten Menschen in der Tür vor dem Gottesdienst. Ich vermute, dass sie das sonst auch getan haben, so wie es sie sich auch für sich als Pflicht gesehen haben zu teilen. Aber heute nicht. Warum nicht? Was hat Petrus da in diesem Mann gesehen, der da sitzt, dass er ihm keine Münze gibt und nicht sagt, ich helfe dir jetzt, indem ich dir hier dein Brot mitfinanziere? Die beiden Apostel haben den Eindruck, hier muss etwas anderes geschehen. Und ich nehme an, dass Petrus das so innerlich gesehen hat, diesen Auftrag Jesu, der sie doch beauftragt hat, Menschen, ja, sie nicht nur äußerlich zu versorgen, sondern ihnen noch viel mehr zu geben. Und vielleicht an diesem Punkt hat Petrus gesehen, hier ist vielleicht eine Heilung möglich oder sogar dran. Sollen wir nicht, wie er uns gesagt hat, noch größere Taten wirken? Das Pfingstfest schenkte den Mut, nach außen zu gehen, zu predigen, aber nun auch den Mut, das zeigt Apostelgeschichte 3, die Wirkung des Heiligen Geistes in Anspruch zu nehmen und auch zu heilen, gesund zu machen. Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Petrus sieht sich diesen Bettler genau an. Und offenbar, so vermute ich, es kann er etwas in ihm sehen, was dieser noch gar nicht aussprechen kann. Da ist nicht nur ein Fünkchen Hoffnung in ihm, sondern, das wird nachher im Nachgang dieser Geschichte deutlich, echtes Vertrauen zu Gott, aus dem mehr werden kann. Konnte Petrus den Glauben des Mannes wirklich sehen oder nur ahnen und erhoffen? Wie ist das zu erklären, dass er diesem Gelähmten zutraut, Gott zutraut, erstmalig in seinem Leben zu laufen? Der hat ja nie laufen gelernt. Das ist irgendwie wirklich irre, unglaublich und fremd. Petrus sagt aber nach der Heilung über den Bettler, als alle zusammenkommen und fragen, was ist denn da passiert? Wie sollen wir das verstehen, dieses Entsetzen? Das kann doch nicht möglich sein. Da sagt Petrus, und durch den Glauben an seinen Namen, an den Namen Jesu, Jesus von Nazareth, hat sein Name, diesen, der da, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. So übersetzt es Luther, vielleicht darf ich es nochmal mit der guten Nachricht wiedergeben. Das Vertrauen auf Jesus hat dem Mann, der hier steht und den ihr alle kennt, Kraft gegeben. Der Name von Jesus hat in ihm Glauben geweckt und ihm die volle Gesundheit geschenkt, die ihr an ihm seht. Also da ist noch viel mehr im Schwange gewesen in dieser ganzen Heilungsgeschichte. Nicht nur die Vollmacht Petri, da jemanden heilen zu können, sondern in diesem Bettler ist da etwas geschehen im Vorfeld. Vielleicht hat er von dieser Gemeinde gehört, von diesem Gott, der sich in Christus geoffenbart hat und Menschen heil macht. Durch den Glauben an seinen Namen also kommt der Gelähmte auf die Füße. Nicht durch die Frömmigkeit der Apostel, das ist Petrus sehr wichtig am Anfang seiner Rede, das klarzustellen. Es ist nicht meine Begabung gewesen. Es ist dieser Glaube in diesem Bettler, der in ihm diese Gesundheit gewirkt hat. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Dieses Machtwort ist wohl erklungen, aber dass es fruchtet, das konnte Petrus nicht vollbringen, sondern das hat Gott in ihm gewirkt. Und damit der Mann nicht zu lange ins Grübeln kommt, sondern dieses auch wirklich diese Heilung geschieht, hören wir sogar noch, dass Petrus ihm die Hand reicht und ihn hochzieht. Das finde ich schön an dieser Geschichte, dass das nicht irgendwie so explosionsartig passiert, sondern dass danach ein Weg ist, diese Heilung, und dass der Mann so auf die Beine kommt. Wenn Sie das so hören, wir sind gewöhnt an Heilungsgeschichten, aber wenn der gesunde Menschenverstand darauf trifft, muss man eigentlich sagen, der Skeptiker in uns kann das nicht kapieren, nicht verstehen, und doch wird uns dieses Wunder berichtet. Man ist als Zuhörer dieser Geschichte schon überrascht, wie schnell das hier alles geht und wie glatt kann das wirklich sein, dass dieser Mann jetzt laufen kann. Es ist so, diese Geschichte berichtet es uns so, dass es so geschehen sei. Was ich habe, das gebe ich dir. Und doch hört sich das für mich, muss ich ehrlich sagen, etwas steil an. Etwas großspurig. So als hätte Petrus mit dieser vollmächtigen Rede das so in seiner Tasche. Wir kennen das vielleicht auch aus Gottesdiensten, die wir aus Amerika kennen, vielleicht aus dem Fernsehen, wo dann der Mann auf die Bühne hin und her geht und das auch im Grunde so anpreist, als könne er etwas tun aus seiner Vollmacht. Mensch, Petrus, ist das nicht zu vollmundig? Eine Geschichte für Glaubenshelden, für Menschen, die sich auf die Bühne stellen, die Hilflose vielleicht überwältigen mit ihren Wundergaben und mit dem Wunderglauben. Es hört sich so an, als würde Petrus über die Fähigkeit zur Heilung doch verfügen. Ich stelle mir das so vor, dass man Petrus das zugestehen muss, dass er schon Erfahrungen gesammelt hat auf diesem Gebiet, dass das zu dem ersten Wirken Jesu dazugehörte, dass er seine Vollmacht als Gottes Sohn zeigen wollte und durch die Taten auch der Jünger das erweisen wollte, dass er das alles kann. Darum hatte Petrus in diesem Bereich Erfahrungen und auch diese positive Hoffnung, dass es wieder gelingen kann. Was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, in seiner Vollmacht, weil er es gesagt hat. Können wir uns Situationen vorstellen, wo wir nicht als Heiler auftreten? Sicher nehme ich an, dass das vielen von uns nicht gegeben ist, obwohl ich weiß, dass unter uns auch Menschen sind, die sehr offensiv dafür beten und das auch geschenkt bekommen haben, dass Gott ihnen diese Begabung gegeben hat, das zu glauben und auch, dass Gott das bestätigt hat. Aber gibt es vielleicht unter uns andere Begabungen, dass wir auch auf Menschen zugehen können, nicht mit Euros oder Dollar oder mit irgendwelchen, sicher auch Hilfsleistungen, die nötig sind, aber eine Hilfe, eine Autorität Jesu, die aufrichtet und die Menschen verändert, sodass in ihnen dieser Glaube wachsen kann, dieses Vertrauen zu Gott, das in diesem Bettler entstanden ist. Wenn wir genau hinsehen, wie Petrus und Johannes hier vorgehen, so ist es, glaube ich, für uns auch der Türöffner, dieses Hinschauen auf die Menschen, die da liegen vor unseren Türen und Pforten, im Checkpoint, im Lichtblick, in den Kinder- und Jugendchören, genau hinzugucken, wen haben wir denn da? Welche Menschen klopfen an und sind bei uns in der Kantorei, an den Pforten unserer Homepage, in den Krankenhäusern, an den Telefonen, wenn wir reden mit Menschen? Was sind das für Menschen in unseren WhatsApp-Kontakten? Wir sollen genau hinschauen, wenn uns jemand um etwas bittet, ob vielleicht nicht noch mehr dahinter steckt, ob daraus nicht Glauben und Vertrauen zu Gott wachsen kann. Menschen, die vielleicht auch stumm unsere Nähe suchen, damit wir in ihnen erkennen, was ihnen wirklich fehlt. Da sitzen und chillen die Jugendlichen und Kinder mit ihren vielfältigen Bedürfnissen. Wir werden das jetzt in diesen Ferien sicherlich auch erleben. Das Handy hat eine große Faszination. Wie geben wir ihnen etwas, was besser ist als das, was sie da im Netz sehen? Unsere Töchter schauen sich ganz gerne so YouTube-Videos an. Ich muss sagen, die Qualität der Gespräche, die dort verhandelt werden, haben nicht immer das höchste Niveau. Aber so ist das, glaube ich, dass wir uns von diesen Dingen sehr in Beschlag nehmen lassen. In diesem Jahr haben es unsere Jugendleiter gewagt, ein ganz einfaches Indianercamp anzubieten. Ein Indianercamp. im Münsterland. Silber und Gold haben wir nicht. Mallorca und Ibiza können wir nicht bieten. Aber wir haben etwas für euch. Ein einfaches Zeltlager. Eine tolle Story. Beziehungen, die das Leben prägen. Ohne viel Geld und großen Glam-Faktor. Das ist ein Wagnis, so eine Freizeit anzubieten. Und längere Zeit sah es so aus, als würden sich ganz wenige anmelden. Jetzt sind es 65, die eben losgefahren sind. Und die jetzt mit unseren Mitarbeitenden, mit unseren Jugendleitern unterwegs sind und wo wir das erleben, dass diese Leiter etwas anbieten. Was ich habe, das gebe ich euch Jugendlichen. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steht auf und bewegt euch. Kinder und Jugendliche kennen viele Gründe, einfach liegen zu bleiben, sich zu berieseln, nicht aus dem Quark zu kommen. Was für ein Segen, dass wir Mitarbeitende haben, die den Kindern Mut machen, ihre Lähmungen abzuschütteln, die Selbstkritik, die Kritik der Lehrer und der Eltern. Ich glaube, immer ganz gut, auch mal so rauszukommen, 6 Wochen Urlaub, Freizeit von der Schule, das überfordert manchmal auch. Finde ich toll, dass da so viele Jugendliche und Kinder mitfahren. Das alles mal abzulegen, die steilen Ansprüche der Schule. Ich glaube, dass dieses Camp dazu hilft, den Kindern aufzustehen. Ja, wo sind die Menschen unter uns? Ich glaube, ich sehe hier eine ganze Menge. Hier die Bänke sind voll. Wir alle, jeder von uns hat etwas, was er geben kann im Namen, in der Autorität Jesu, was uns gegeben ist, anderen Mut zuzusprechen. Was ich habe, das gebe ich dir. Wir sollen nicht so gering von uns denken. Wir haben es nicht aus unserer Kraft, sondern es ist uns geschenkt, die Autorität Jesu etwas zu tun und Menschen zu ermutigen, aufzustehen. Da sind Timon und Dana Tesche. Der Timon ist eben noch reingekommen. Herzlich willkommen, Timon, dass du da bist. Du hast deine Kinder, eben deine Söhne weggebracht zu dieser Freizeit. Ganz schön, dass ihr wieder da seid. Und wir freuen uns von Herzen. Vielleicht kannst du mal gerade winken, dass wir dich alle sehen hier. Prima. Vielleicht kannst du gleich auch nochmal vorkommen bei den Informationen, dass wir deine Stimme nochmal kurz hören. Wir freuen uns von Herzen, dass ihr das gewagt habt. 13 Monate Melusi in Südafrika. Ihr werdet davon berichten, was ihr erlebt habt in den Townships, welche Resignation sich auf Mütter legt, die alleine ohne Männer ihre Kinder aufziehen müssen in großer Armut. Was hilft diesen Frauen aufzustehen und nicht länger liegen zu bleiben? Wir brauchen solche Mutmacher, die von außen kommen und die Hände reichen, diesen Menschen aufzustehen. Was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi. Steh auf und schütte deine Lähmungen ab. Ich will schließen, wie hoffnungslos manche Situation im Leben auch aussieht und erscheint. Wir alle kennen diese Menschen, die am Boden liegen, manchmal sind wir selber auch. Gelähmt von Angst, traurig über zu frühe Abschiede. Menschen auch, die sich arrangiert haben mit den Hilfssystemen, die sie ja auch tragen, ein Stück weit. Und doch schlummert in vielen der Wunsch, mit Gottes Hilfe doch wieder ganz anders auf die Beine zu kommen, sich weiterzuentwickeln. Da ist eine berufliche Sackgasse. Wie geht es weiter? Silber und Gold habe ich nicht. In der Autorität Jesu ermutige ich dich aber. Steh auf und tue feste Schritte nach vorn. Im Urlaub habe ich ein Interviewband eines chinesischen Schriftstellers gelesen, der die Untergrundkirche in China kennengelernt hat und Vertreter dieser Kirche in Interviews vorstellt. Der Friedenspreisträger Liao Jiwu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Liao Jiwu, der sich selber noch gar nicht als Christ sieht, zumindest beschreibt er das da in diesem Band, der berichtet davon, wie die Begegnung mit Christen sein Leben verändert hat. Er selber sieht sich selber auch als Bodensatz der Gesellschaft und sagt, die Christen gehören auch oft dazu, die sind so am unteren Ende der Nahrungskette. Ich selber gehöre auch dazu, habe mit Alkohol zu tun, kriege mein Leben nicht in den Griff. Dieser Liao Jiwu ist fasziniert von den Christen, die so viel Leid erduldet haben wegen ihres Glaubens und dennoch nicht hassen, sondern lieben und verzeihen. Der christliche Glaube, so sieht er nun auch mit seinem atheistisch geschulten Blick, konnte in China Fuß fassen, weil Christen nicht die Augen verschlossen haben vor dem Leid. Sie haben Waisen ein Zuhause gegeben. Und da kommen auch Waisen in den Interviews, bekommen da eine Stimme und man hört, was sie erlebt haben, was die Christen ihnen Gutes getan haben. Christen sind immer wieder aufgestanden, auch wenn sie wegen ihres Glaubens inhaftiert und verfolgt wurden. Was ich habe, das gebe ich dir, das spürt dieser Journalist. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, so sprechen sie ihm Christen zu. Bekehr dich zu Christus, so sagen sie ihm, und folge ihm nach. Überwinde deine Lähmung. Was können wir dieser Welt geben? Schauen wir uns die Menschen wirklich an, die am Boden liegen. Gehen nicht an ihnen vorüber. Wir können nicht jedes Leid anschauen, aber doch die, die auf unserem Wege liegen. Und die, die an den Pforten unserer Gemeinde etwas von uns erwarten. Wir haben nichts in der Tasche. Aber selbstbewusst dürfen wir den Menschen im Namen Jesu zusprechen, dass sie aufstehen können. Mit seiner Kraft, durch seine Vergebung. Neue Anfänge sind immer wieder möglich. Und vergessen wir unsere Kranken nicht. Und die Geflüchteten, die manchmal resignieren, weil sie keine Bleibeperspektive in Deutschland haben und alles so unklar ist. Wir sind nicht arm, wir sind nicht mittellos. Wir haben Lieder, das Wunderbare, die Kirchenmusik. Wir können segnen, wir können für die Sorgenvollen beten. Wir können beistehen, besuchen, nachgehen, ermutigen in der Autorität des auferstandenen Christus. Heilungen sind dabei nicht ausgeschlossen, aber sie sind nicht die einzige Perspektive, die Gott für Menschen hat, die sich am Boden fühlen. Auf einem Straßenschild las ich: Gott macht dich fertig. Es gibt Menschen, die so denken. Menschen, die mehr von Gott erwartet haben. Aber trotzdem, Gott macht dich nicht fertig. Gott richtet dich auf. Du musst nicht am Boden liegen bleiben. Komm, ich reich dir die Hand. Amen.